Hallo und herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Analyse. Du hast uns da eine Quelle geschickt, die es wirklich in sich hat.
Mhm.
Ein PDF, Titel, Jeder Mensch ist Kunst, Fleisch ist Kunst. Ich habe es durchgeblättert und meine erste Reaktion war eine Mischung aus Faszination und, ganz ehrlich, leichter Übelkeit.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Es ist teils Kunstkatalog, teils so ein philosophisches Manifest und die Bilder sind, ja, ziemlich intensiv.
Sehr intensiv, ja.
Unsere Aufgabe heute ist es also, da mal gemeinsam durchzugehen. Wir wollen ja verstehen, was hinter diesem doch sehr provokanten Titel und den Bildern von, ja, fleischüberzogenen Objekten steckt.
Genau.
Wir schlagen einen Bogen von einem berühmten Konzept des Künstlers Joseph Beuys bis hin zu einer radikal modernen Umsetzung, die am Ende, und das ist das Verrückte, in einem Online-Shop für T-Shirts mündet. Also, packen wir das mal aus.
Ja, am besten nehmen wir uns das in drei Schritten vor, um da nicht den Faden zu verlieren.
Okay.
Zuerst gehen wir mal ganz an den Anfang, zur Wurzel des Gedankens. Woher kommt dieser Satz, jeder Mensch ist Kunst überhaupt? Das führt uns direkt zu Joseph Beuys und, naja, der Kunstszene der 60er und 70er Jahren.
Mhm.
Dann, im zweiten Schritt, stürzen wir uns voll in das Material rein, das Kunstprojekt Jobland Factory. Wir schauen uns an, wie die diese alte Idee mit einem sehr organischen Material, nämlich Lachs, komplett neu interpretieren.
Lachs, okay.
Und zum Schluss, drittens, beleuchten wir die Philosophie dahinter. Denn es geht nicht nur um Schockeffekte, da gibt es eine tiefere Ebene mit Spiegeln und sogar so eine Art eigenem Grundgesetz, den sogenannten Kunstrechten.
Das klingt nach einem wirklich wilden Ritt. Von der hohen Kunst der Avantgarde bis zum Duschvorhang mit Lachsmotiv.
Genau.
Ich bin sehr gespannt, wie wir diese Lücke überbrücken. Lass uns also bei den Wurzeln anfangen, beim Ursprung.
Gerne.
In den Unterlagen wird ja direkt ein Zitat von Joseph Beuys aus einem Fernsehtalk von 1983 angeführt. Er sagt da ganz klar, ich selbst bin in diesem Augenblick das Kunstwerk.
Mhm.
Das heißt, es soll doch dahin kommen, dass der Mensch selbst das Kunstwerk wird. Das ist ja eine ziemlich deutliche Ansage.
Absolut. Und was die Quelle dann sehr gut herausarbeitet, ist eine ganz wichtige Präzisierung durch seinen Meisterschüler Johannes Stüttgen.
Ah ja.
Denn der bekannte Satz von Beuys lautet ja oft fälschlicherweise, jeder Mensch ist ein Künstler.
Stimmt, den kennt man so.
Stüttgen hat das aber korrigiert und den Fokus verschoben. Er sagte, also nicht, jeder Mensch ist ein Künstler, sondern jetzt heißt es, jeder Mensch ist ein Kunstwerk.
Das klingt erstmal wie eine kleine Wortklauberei, aber wenn man kurz drüber nachdenkt, ist der Unterschied ja riesig, oder?
Ja, fundamental.
Das eine ist ein Anspruch, etwas tun zu müssen, das andere ist einfach eine Feststellung des Seins.
Genau das ist der Punkt. Es geht nicht um die Fähigkeit, Kunst zu schaffen, also ein Maler, ein Bildhauer, ein Künstler zu sein.
Mhm.
Es geht um den reinen Zustand, selbst Kunst zu sein. Das verlagert den Fokus komplett vom Tun auf die reine Existenz.
Also keine Leistungsanforderung.
Null. Es ist eine Anerkennung des ureigenen Werts. Du musst nichts tun, um Kunst zu sein. Du bist es einfach.
Und hier wird das für mich wirklich interessant. Ich dachte immer, das wäre so eine typische Beuys-Sache gewesen. Aber in den Quellen wird klar, der Gedanke lag damals total in der Luft.
Absolut.
War Beuys mit der Idee also gar nicht allein?
Überhaupt nicht. Und das ist das Spannende, was in dem Material aufgefächert wird. In der gleichen Ära hat zum Beispiel Wolf Fostel ganz ähnlich formuliert. Jeder Mensch ist ein Kunstwerk.
Okay.
Oder der französische Künstler Ben Vautier hat in den 60ern eine noch radikalere Aktion gemacht. Er hat sich einfach selbst signiert.
Er hat sich selbst unterschrieben? Wie ein Gemälde?
Genau.
Es ist ja großartig. Er hat also seinen Körper quasi zum fertigen, signierten Kunstwerk erklärt.
Exakt. Und es geht noch weiter. Tim Ulrichs hat sich schon 1961 zum ersten lebenden Kunstwerk deklariert.
Das erste lebende Kunstwerk?
Und hat sich selbst in Galerien ausgestellt. Und natürlich, die kennt man vielleicht, das berühmte britische Künstlerduo Gilbert and George.
Ah, klar.
Die traten ab 1969 als Living Sculptures auf, also als lebende Skulpturen. Die haben sich mit Gold- oder Bronzefarbe bemalt und dann stundenlang regungslos auf einem Podest gestanden. Ihr eigenes Sein wurde zur Performance, zur Skulptur.
Wahnsinn. Okay, das heißt, die Idee ist in der Konzeptkunst der Nachkriegszeit fest verankert.
Mhm.
Und die Joplin Factory, die im Zentrum unserer Quelle steht, erfindet das Rad also nicht neu.
Nein, das tun sie nicht.
Aber wenn die Idee schon so durchgespielt wurde, warum graben die das jetzt wieder aus? Ist das nicht nur ein alter Hut, den sie jetzt, naja, mit Fisch garnieren?
Das ist eine berechtigte und sehr wichtige Frage. Man könnte das zynisch so sehen.
Ja.
Aber die Quelle argumentiert, dass die Joplins etwas tun, was die anderen nicht getan haben. Sie holen die Idee von dieser abstrakten konzeptionellen Ebene runter auf eine extrem materielle, körperliche.
Fast schon brutale Ebene.
Genau. Und da sind wir jetzt genau bei diesem Lachs.
Und materiell ist hier wirklich das Stichwort. Wenn man sich die Bilder ansieht, wird es ja wirklich handfest. Und wie gesagt, auch ein bisschen eklig. Was genau machen die da?
Sie nehmen Alltagsgegenstände und überziehen sie komplett mit einer Haut aus präpariertem Lachsfilet.
Okay.
Das Ergebnis sind Objekte, die gleichzeitig total vertraut und absolut fremd wirken.
Stopp, da muss ich kurz einhaken. Das erste Bild, das mir ins Auge gesprungen ist, war das Flashphone. Ein altes Wellscheibentelefon.
Ja.
Aber es sieht aus, als hätte es Haut, als wäre es ein Organ. Ich stelle mir das rein praktisch vor, man hebt den Hörer ab und der ist glitschig. Riecht der nach Fisch? Das ist ja nicht nur visuell, das ist ein Angriff auf alle Sinne.
Absolut.
Was soll das bezwecken, außer puren Ekel zu provozieren?
Der Ekel ist mit Sicherheit ein Teil der beabsichtigten Reaktion. Aber dahinter steckt eine tiefere Idee. Fleisch ist ja das unmissverständliche Symbol für den Körper, für das Organische, für das Leben.
Und den Tod.
Und natürlich auch für die Vergänglichkeit, den Verfall, den Tod. Genau. Indem die Künstler ein technisches, totes Objekt wie ein Telefon mit dieser organischen Masse überziehen, zwingen sie uns, über die Beziehung zwischen unserem Körper und unserer von Technik geprägten Welt nachzudenken.
Aha.
Das Telefon wird quasi vermenschlicht oder verleiblicht. Es ist die direkte materielle Übersetzung des Gedankens. Der Mensch, das Kunstwerk, besteht aus Fleisch und Blut.
Okay, das leuchtet ein. Es geht also darum, das Lebendige, das Körperliche in unsere sterile Alltagswelt zurückzuholen. Und das machen sie ja nicht nur mit Telefonen.
Nein, bei weitem nicht.
Da gibt es eine ganze Ansammlung von Objekten mit dem Titel Last Supper, also das letzte Abendmahl. Eine Uhr, ein Messer, alles ist mit dieser Fleischhaut bedeckt.
Und sie machen auch vor religiösen Symbolen nicht Halt. Eines der stärksten Bilder ist ein Kruzifix, komplett aus Lachs geformt.
Ja, das habe ich gesehen.
Das auf einem perfekt gemähten, grünen Golfplatz steht. Der Titel ist schlicht Cross.
Da prallen ja Welten aufeinander.
Total. Der leidende Körper Christi symbolisiert durch das Fleisch und die sterile, künstliche Perfektion eines Ortes für die Oberschicht. Oder das Werk Ecce Homo verpackt. Eine menschliche Figur, die unter Lagen von Frischhaltefolie und Fleisch nur zu erahnen ist.
Eine direkte Anspielung auf den Konsum und die, ja, Verpackung des menschlichen Körpers in unserer Gesellschaft.
Genau.
Und was ich wirklich krass finde, das ist ja kein Photoshop.
Nein.
Es gibt Bilder von der Herstellung, da sieht man riesige Berge von leeren Alaska-Seelachs-Packungen. Die machen das wirklich alles von Hand. Das ist ein unfassbar aufwendiger, fast schon ritueller Prozess.
Absolut.
Aber was passiert dann mit diesen Objekten? Stehen die einfach nur in einer Galerie?
Ja, aber auch hier gehen sie einen besonderen Weg. Die Quelle beschreibt eine Ausstellung namens Topshop Galerie.
Okay.
Und die war bewusst nicht wie ein Museum gestaltet, sondern wie ein Ramschladen oder ein Geschenkeshop.
Ah.
Die Kunstwerke wurden zwischen billigen Plastikartikeln und Alltagsgegenständen präsentiert. Das Ziel war, eine niedrigschwellige Umgebung zu schaffen, um auch Menschen anzusprechen, die sonst nie einen Fuß in eine Galerie setzen würden.
Und von da ist der Schritt zum echten Online-Shop ja nicht mehr weit. Das bringt uns zu den Multiples.
Genau.
Also den in Serie produzierten Kunstobjekten, die man kaufen kann.
Und die Joplin Factory treibt dieses Konzept auf die Spitze, indem sie Plattformen wie Redbubble oder Spreadshirt nutzt. Dort kann jeder ihre fleischigen Motive auf T-Shirts, Taschen, Handyhüllen
oder eben Duschvorhänge drucken lassen. Moment mal, heißt das jetzt, ein Duschvorhang, den ich für 30 Euro online kaufe, ist im Grunde die moderne Version von Beuys großer Idee der sozialen Plastik?
Die Gesellschaft durch Kunst formen sollte.
Ja, das ist ja eine ziemlich wilde These.
Das ist genau der Gedanke und gleichzeitig die Provokation. Beuys wollte, dass die Kunst den Elfenbeinturm verlässt und im gesellschaftlichen Leben wirksam wird.
Mhm.
Die Joplin Factory sagt, okay, im 21. Jahrhundert verlässt sie ihn nicht nur, sie landet direkt in deinem Badezimmer.
Aber das wirft doch die Frage auf.
Ja.
Die auch in der Quelle mitschwingt. Was bleibt von der ursprünglichen ernsten Idee dabei auf der Strecke? Veredelt das den Alltag oder banalisiert es am Ende nur die Kunst, bis sie zum reinen Gag wird?
Eine wirklich gute Frage. Ein T-Shirt mit Fleischaufdruck ist provokant, ja. Aber regt es wirklich noch zum Nachdenken an?
Oder ist es am Ende nur ein Schockmotiv, das die tiefere Idee von Beuys ins Lächerliche zieht?
Diese Spannung zwischen tiefem philosophischem Anspruch und banaler Kommerzialisierung ist absolut zentral für dieses Projekt. Und es wird noch komplexer, wenn wir uns die theoretische Ebene ansehen, die Sie darüber legen.
Ah, du sprichst von dem Kapitel Spiegelschrei. Das fand ich fast noch konfrontativer als die Fleischobjekte. Es geht um Spiegel.
Richtig. Der Spiegel wird hier zu einem zentralen Werkzeug. Im Alltag ist er für uns ja meist ein Instrument der Kontrolle. Sitzt die Frisur? Bin ich gesellschaftstauglich?
Ja, klar.
Hier wird seine Funktion umgedreht. Er wird zu einem Instrument der Selbstwahrnehmung als Kunst. Der Spiegel konfrontiert dich ganz direkt mit der These, du bist Kunst.
Ah.
In dem Moment, in dem du hineinblickst, bist du nicht mehr nur der Betrachter. Du wirst selbst zum Betrachteten, zum Subjekt und Objekt des Kunstwerks.
Und das setzen sie wieder in konkrete Werke um? Da gibt es diesen Spiegeldruck, ein riesiger, opulenter Goldrahmen wie für ein altes Meisterwerk.
Genau.
Aber darin ist kein Gemälde, sondern einfach ein Spiegel, auf den der Satz gedruckt ist, jeder Mensch ist Kunst.
Und davor steht ein Hocker.
Eine unmissverständliche Einladung. Setz dich hin und sieh dich selbst als das Meisterwerk in diesem Rahmen.
Und weil diese direkte Konfrontation extrem herausfordernd sein kann, was die Quelle auch explizit erwähnt, gibt es eine sanftere Version.
Mhm.
Sie nennen sie Milchglas zum Einstieg. Das ist ein Spiegel, der trüb und verschwommen ist, fast wie ein nebliges Gemälde.
Das macht total Sinn. Sich selbst frontal anzusehen und gesagt zu bekommen, du bist Kunst, das kann wahnsinnig unangenehm sein.
Absolut.
Da steckt ja auch die Aufforderung drin, den eigenen Wert zu erkennen, mit allen Fehlern und Makeln. Ein verschwommener Spiegel ist da ein viel sanfterer, vielleicht gnädigerer Anfang.
Genau.
Es geht also nicht nur um Provokation, sondern auch um einen Prozess der Annäherung an sich selbst.
Genau. Es ist eine Einladung, die man annehmen, aber auch ablehnen kann. Der Spiegel zwingt dich zu nichts, aber er macht ein unabweisbares Angebot zur Selbstbetrachtung. Und diese ganze theoretische Auseinandersetzung gipfelt dann in etwas, das sie die Kunstrechte nennen.
Ja, da musste ich wirklich schlucken. Das ist ja der absolute Höhepunkt des Ganzen. Die formulieren 5 Rechte, die sich lesen wie eine Verfassung.
Exakt.
Ich lese sie mal verkürzt vor. Erstens, die Würde des Menschen als Kunst ist unantastbar.
Stark.
Zweitens, jeder Mensch hat die Freiheit und das Recht, Kunst zu sein. Drittens, alle Menschen sind Kunst, ungeachtet ihrer Merkmale.
Mhm.
Viertens, die Glaubensfreiheit, sich als Kunst zu sehen, ist unverletzlich. Und fünftens, jeder Mensch hat das Recht, andere als Kunst zu sehen und dies zu äußern.
Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja.
Hier wird aus einer künstlerischen Idee plötzlich eine Art Grundgesetz formuliert. Es ist nicht mehr nur eine spielerische Behauptung, es wird zu einem ethischen, fast schon politischen Anspruch.
Stimmt.
Die Provokation des Fleisches und die Ambivalenz des Online-Shops münden hier in einem fundamentalen Statement, das dem Konzept eine universelle menschenrechtliche Dimension geben will.
Es geht nicht mehr um Kunst im Museum.
Nein.
Es geht um eine grundlegende Haltung zum Menschsein.
Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, von Beuys philosophischer Idee in den 70ern über dieses, sagen wir mal, sehr geruchsintensive Lachstelefon bis hin zu diesen fast schon heiligen Kunstrechten,
ja,
dann ist das ja ein riesiger, widersprüchlicher Bogen. Die eigentliche Provokation ist am Ende vielleicht gar nicht das Fleisch.
Sondern
diese aggressive Aufforderung, hör auf, Kunst nur im Museum zu suchen. Schau in den Spiegel.
Genau das ist die Kernbotschaft der Quelle an dich. Es ist eine Einladung, eine Frage. Was passiert, wenn du diese Aussage, du bist Kunst, für einen Moment wirklich ernst nimmst?
Mhm. Nicht als schöne Metapher, nicht als Kalenderspruch, sondern als eine grundlegende Tatsache. Wie verändert das die Perspektive auf dich selbst, auf deinen Körper, deine Geschichte, deine vermeintlichen Fehler?
Und auf andere.
Und vor allem, wie verändert es deine Perspektive auf die Menschen um dich herum?
Ein starker Punkt. Die ganze Diskussion, auch in der Quelle, fokussiert sich ja sehr auf das Individuum, auf das Ich und das Du als Kunstwerk.
Ja, sehr stark.
Aber was geschieht, wenn wir diesen Gedanken vom Individuum auf die gesamte Gesellschaft ausweiten? Wenn wir als Kollektiv wirklich akzeptieren würden, dass jeder einzelne Mensch ein Kunstwerk ist, unantastbar und schützenswert, wie es diese Kunstrechte ja fordern?
Ein interessanter Gedanke.
Wenn wir im Gegenüber nicht nur einen Mitmenschen, sondern konsequent ein einzigartiges, unersetzliches Kunstwerk sehen würden.